Die Patientin selbst war nicht ansprechbar, reagierte aber sehr stark, und zwar sehr stark abwehrend auf Schmerzen, hatte eine merkwürdige, maschinenhafte Atmung, einen sehr rigiden, also einen sehr starken, steifen Muskeltonus und war insgesamt hochgradig auffällig. Irgendwelche Tumorerkrankungen im Gehirn könnten solche Bewusstseinsveränderungen, Bewusstseinstrübungen machen, aber die war fit und auch den Begleitern war nichts bekannt, was darauf hinweisen könnte. Also es war eine gesunde Patientin ohne Begleiterkrankungen. Wieso kollabiert jemand um 21 Uhr, nachdem die Sonne dort schon längere Zeit untergegangen ist und nicht während der Exposition, also während er der Hitze ausgesetzt ist? Also es blieben schon Restzweifel, es blieben Unklarheiten.
Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben. Die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Tobias Huber, Oberarzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck in Österreich. Außerdem ist er stellvertretender Bundesarzt der Bergrettung Österreich. Schon als Kind faszinierte ihn die Welt der Berge, sowie die Medizin. Inspiriert durch seinen Vater, der als Landarzt und Hubschrauberarzt arbeitete. Als Student absolvierte er parallel die Ausbildung zum Bergretter. Medizinische Praxiserfahrung sammelte er unter anderem in Wien, in Norwegen, Südafrika und auf den Malediven, wo er als Taucherarzt arbeitete. Wir sprechen heute über eine junge Frau, die nach einer anstrengenden Wanderung plötzlich am Berg zusammenbricht. Hat sie einen Hitzschlag? Dabei war es tagsüber gar nicht so heiß.
Das war ein schöner, lauer Sommertag. Eigentlich war mein Tag zu Ende. Es war so gegen 21 Uhr und ich hatte eigentlich nichts mehr vor für diesen Abend. Dann kam ein Alarm, eine sehr seltene Alarmierung, nämlich die Alarmierung, die in unserer Landesorganisation an alle Ärzte rausgeht. Das sind dann schon besondere Fälle, wenn ein Ruf nach einem Arzt, und zwar nach irgendeinem, aber möglichst schnell erfolgt. Und das war mein Einstieg sozusagen in dieses Szenario.
Wie kommt dieser Notruf bei Ihnen an? Wie muss man sich das vorstellen? Was piepst da oder was klingelt?
Es piepst eigentlich nur das Handy. Die Rettungsleitstelle, die in Linz sitzt und alle Bergrettungsalarme oder alle Bergrettungseinsätze in Oberösterreich koordiniert, schickt einen SMS-Alarm an alle Bergrettungsärzte in diesem Bundesland aus. Das ergeht dann an ungefähr 40 Personen. Und so piepst es dann auch bei mir. Das ist aber eine Alarmierung, die erfolgt nicht öfter als ein bis zweimal im Jahr.
Mhm. Und wie ging es weiter? Stand da schon ein bisschen was drin oder haben Sie sich irgendwo gemeldet, um mehr zu erfahren? Worum ging es denn bei dem Fall?
Ja, bei dem Fall ging es um eine seltsame neurologische Erkrankung bei einer Patientin bei einer schwierigen Bergung aus dem Dachsteinplateau. Ich habe dann den Einsatzleiter kontaktiert, habe mir von der Ferne mal ein Bild gemacht und bin dann im eigenen PKW angefahren, wobei das eine Anfahrtszeit von circa 40 Minuten ist, bis man an den Einstieg eines Weges kommt, der einen dann irgendwann vor Ort bringt.
Das heißt, Sie wussten noch gar nicht so viel, was da los war. Was haben Sie alles mitgenommen oder was nehmen Sie normalerweise mit, wenn Sie zu einer solchen Aktion starten?
Ja, ist eine gute Frage, weil man hat nie genug mit, nie das Richtige mit. Ich habe mitgehabt einen Notarztrucksack, wobei die bei uns so gestaltet sind, dass sie modular auch erlauben, einzelne Teile davon wie dem anderen in den Rucksack zu stopfen. weil man vielleicht auch noch für persönliche Ausrüstungsgegenstände Platz braucht. Und dazu einen Patientenmonitor, der also Blutdruck, Sauerstoffsättigung und die Körpertemperatur überwachen kann.
Wie viel wiegt sowas, was Sie da an Material und Gerätschaft mitnehmen? Das ist im Rucksack und was schleppen Sie da den Berg hoch?
Naja, das ist ein ständiger Kampf gegen das Gewicht natürlich. Die Notarztrucksäcke wiegen so zwischen 10 und 11 Kilogramm und so ein Patientenmonitor wiegt noch einmal 1 Kilogramm.
Okay, Sie haben gesagt, Sie sind eine Weile mit dem eigenen Auto zu dem Einstieg in den Berg oder zu dem Weg gefahren.
Ja.
Sind Sie da ganz alleine losgestiefelt oder wie läuft das bei Ihnen ab?
Ja, das läuft alles viel weniger spektakulär, als man sich das vorstellen kann oder vorstellt in der Regel. Wir sind mit eigenen Autos unterwegs. Die Organisation hat natürlich auch Fahrzeuge, aber das reicht bei weitem nicht, um jetzt jeden ärztlichen Mitarbeiter damit einem Fahrzeug auszustatten. Das heißt, ich bin ins Auto gestiegen, habe mein Blaulicht aufgesteckt und bin ungefähr 35 Minuten angefahren, bis ich dort vor Ort war. Am Weg habe ich bemerkt, der Benzin geht sich nicht aus und die Tageszeit ist bei uns am Land dann auch nicht mehr jede Tankstelle offen, bis ich dann so weit aufgetankt war, dass ich bis zum Einstieg kam, verging ungefähr 40 Minuten auf einer Landstraße am Abend, Mutterseelen allein. Also das ist alles sehr unspektakulär.
Wenn man jetzt als Stadtbewohner zuhört oder Stadtbewohnerin, könnte man ja denken, naja, das ist gegen 21 Uhr gewesen, sie brauchen eine Weile dahin, da vergeht Zeit, das scheint irgendein Notfall auf dem Berg zu sein. Wieso schickt man da keinen Hubschrauber hin, geht doch viel schneller.
Genau, weil ein Hubschrauber im alpinen Gelände in der Nacht nicht so ohne weiteres starten und landen kann. Also beim Landen. Es gibt in Österreich schon einige Hubschrauber, die im 24-Stunden-Betrieb auch im alpinen Gelände einsetzbar sind, aber die müssen dort eine Situation vorfinden, wo man landen kann oder zumindest ein angestütztes Aussteigen für die Crew möglich ist. Das war in diesem Fall einfach nicht so. Das Gelände ist ein steiles Schroffengelände gewesen. Das heißt, steile Wiesen mit vereinzelt Bäumen und dazwischen Geröllfelder, wo man entweder auf einem schmalen, in diesem Fall ungesicherten und auch unmarkierten Steig, also eher ein Jagdsteig, kein öffentlich bekannter Steig, ein Jagdsteig, absteigt und dazwischen wieder Passagen sind, wo man nicht trittsichere oder nicht gehfähige Patienten auch abseilen muss.
Gut, das mit dem Hubschrauber ging also nicht. Sie sind am Fuße des Berges oder bei dem Einstieg angekommen. Haben Sie dann noch jemanden getroffen? Haben Sie ein bisschen mehr erfahren, wie die Lage weiter oben war oder sein würde?
Die Situation vor Ort war mir schemenhaft bekannt. Also es handelte sich um eine bewusstlose Patientin mit unklaren neurologischen Symptomen. Und damit ich da möglichst wenig Zeit verliere beim Wegsuchen und auch vielleicht jemanden habe, der mir beim Tragen hilft, wurde ein Bergretter dort abgestellt, der mich beim Parkplatz oder beim Einstieg des Wegs empfangen hat und mich dann da hinaufgeführt hat. Der Anstieg dauert dann noch einmal eine Stunde, bis man dort die in etwa von 300 Höhenmeter, 400 Höhenmeter überwunden hat. Und so lange dauert es eben in der Regel unter solchen Bedingungen, bis Hilfe vor Ort ist. Wobei die Patientin vor Ort schon von einer sehr großen Mannschaft versorgt wurde, aber eben nicht ärztlich, weil die Situation unklar war. Aber was schon unternommen wurde, war, dass ein Abtransport schon begonnen hatte. Das heißt, die Patientin wurde mir schon entgegentransportiert.
Irgendwann stießen Sie dann auf die Patientin oder sie kam Ihnen entgegen mit der, mit der ganzen Bergrettungsmannschaft, wurde Richtung Tal gebracht. Wie haben Sie sie denn vorgefunden? Was war das für eine Frau, was war das für eine Patientin? War die alleine unterwegs und wie ging es ihr überhaupt?
Die Patientin war nicht alleine unterwegs. Die Patientin war Teil einer vierköpfigen Wandergruppe, die sich an diesem Tag unter eigentlich perfekten Bergbedingungen an einem schönen, warmen, stabilen, aber nicht zu heißen Sommertag aufgemacht hatte, das Dachsteinplateau zu überqueren. Und aus welchem Grund auch immer kamen sie dann auf die Idee, sich in keiner Karte befindlichen und auch nicht empfohlenen Steig abzusteigen ins Tal. Das haben sie gemacht und am Weg wurde die Patientin laut der Beschreibung der Wandergenossen oder ihrer Freunde, die mit ihr gewandert sind, auf einmal auffällig, musste sich niedersetzen, wirkte verwirrt und ist dann kollabiert. Das Geschehen war für die anderen Beteiligten unklar und sie haben daraufhin einen Notruf abgesetzt.
Wir haben uns ja vor unserem Gespräch schon über den Fall ein wenig unterhalten. Das war ja eine jüngere Frau.
Genau.
Wo man ja eigentlich denken könnte, naja, junge Frau, fit, körperlich vielleicht fit, ist ja vielleicht dann doch erstaunlich auch für Sie, oder?
Das war für mich erstaunlich und das war auch für meine Mannschaft vor Ort erstaunlich. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum dieser erneute Hilferuf an mich erging. Die Wandergruppe war jung, die waren jetzt nicht über die Maßen trainiert oder erfahren, aber sie waren junge, normal gesunde, sportliche Menschen, die da eine auch relativ unspektakuläre, wenn auch lange Wanderung unternommen hatten. Die anderen drei Mitwanderer waren erschöpft, aber in einem völlig normalen, kognitiv normalen Zustand. Also sie haben normal reagiert, sie waren orientiert, sie waren halt müde von einer langen Wanderung, was auch ganz normal ist. Die Patientin selbst war nicht ansprechbar, reagierte aber sehr stark und zwar sehr stark abwehrend auf Schmerzen, hatte eine merkwürdige, maschinenhafte Atmung, einen sehr rigiden, also einen sehr starken, steifen Muskeltonus und war insgesamt hochgradig auffällig.
Können Sie das nochmal erklären, mit dem sie reagierte auf Schmerzen? Das müsste man vielleicht nochmal so ein bisschen genauer beleuchten, bitte. Was machen Sie denn da vor Ort und was für Schmerzen sind das, die Ihnen ja dann auch weiterhelfen für die Diagnostik und für den Befund?
Wenn ein Patient nicht adäquat auf Ansprache reagiert, also nicht orientiert ist oder keinerlei Reaktionsmuster im Sinne von Augenaufschlag, Bewegungen oder so zeigt, versucht man sich durch differenzierte Tests ein bisschen heranzuarbeiten. Die Patientin war jetzt nicht im klassischen Sinn bewusstlos. Sie hat auf Ansprache oder auch auf Berührung durchaus ab und an die Augen aufgemacht. Wenn man ihr aber versucht hat, eine Blutdruckmanschette um den Oberarm zu schnallen oder sie in ihrer Position, sie war in eine Trage, in eine sogenannte Gebirgstrage gelagert, zu verändern, den Kopf höher zu geben oder so, hat sie sehr, sehr stark darauf reagiert im Sinne einer Abwehrreaktion. Das kennen wir in der Medizin und versuchen uns dann aufgrund dessen ein Bild zu machen. In diesem Fall war es eine mittelgradige Bewusstseinstrübung, die mit allerlei verschiedenen neurologischen Erkrankungsbildern einhergehen könnte, aber bei einer jungen, fitten Patientin hat das alles nicht gepasst.
Verraten Sie uns ganz kurz, was Sie im Hinterkopf hatten, weil Sie eben gesagt haben, ja, es gibt schon neurologische Krankheitsbilder, die in Frage gekommen wären, wenn sie vielleicht älter gewesen wäre. Was gehört da alles dazu?
Naja, es kann ein Schlaganfall sein, es kann eine Gehirnblutung sein, die zu solchen Reaktionen führen kann. Es können aber auch Stoffwechselentgleisungen sein. Die einfachste davon zum Beispiel eine Verschiebung der Elektrolyte durch Schwitzen oder eine Hypoglykämie, also ein Unterzucker bei einer bekannten Zuckerkrankheit. Das hatte die Patientin alles nicht. Auch irgendwelche Tumorerkrankungen im Gehirn könnten solche Bewusstseinsveränderungen, Bewusstseinstrübungen machen, aber die war fit und auch den Begleitern war nichts bekannt, was darauf hinweisen könnte. Also es war eine gesunde Patientin ohne Begleiterkrankungen.
Was konnten Sie vor Ort noch machen an Diagnostik und Untersuchung?
Wir haben vor Ort ein EKG abgeleitet, das war sehr schnell. Wir haben vor Ort versucht, den Blutdruck zu messen, das ging aber nur palpatorisch. Palpatorisch heißt, man tastet den Puls an verschiedenen Stellen, die bekannteste ist am Handgelenk, und versucht daraus Rückschlüsse zu ziehen, wie hoch der Blutdruck ist. Das Anlegen der Manschette hat sie uns verweigert. Gleichzeitig haben wir versucht, die Sauerstoffsättigung zu messen, die war völlig normal. Und darüber hinaus haben wir versucht, die Körperkerntemperatur zu messen. Ich habe kurz versucht, die Sonde für diese Temperaturmessung in die Nase einzuführen, aber das hat sie auch nicht gutiert und mit einer starken Abwehrreaktion, mit einem Kopfdrehen beantwortet, sodass wir dann die Temperaturmessung aus der Leiste gemacht haben, die ist sicher nicht so valide. Das heißt, die Messung ist etwas niedriger. Wir kennen das vom Fiebermessen in der Achsel. Die Temperatur, die dort gemessen wird, ist nicht ganz so hoch wie im Körperkern, aber immerhin, wir kamen auf eine Körpertemperatur von 41 Grad und das hat dann den weiteren Weg in unserer Diagnostik sehr vereinfacht, weil damit haben sich neue Differentialdiagnosen aufgetan und damit konnte man auch einige dieser völlig unklaren und nicht plausiblen Erklärungen verwerfen. Die Patientin war überhitzt, hyperterm, und hatte einen Hitzschlag wohl.
Ich fasse nochmal zusammen, weil das ja doch irgendwie, ja, jetzt sich so spektakulär entwickelt hat. Eine wirklich eher junge Frau, eine Wandererin, keine bekannten Vorerkrankungen, kollabiert am Berg, ist dann nicht mehr richtig ansprechbar, ist in der Gruppe unterwegs. Und das Besondere ist ja, dass es gar nicht ein so heißer Tag war. Es war ein Sommertag.
Genau.
Ja, aber es war jetzt nicht extrem heiß. Und jetzt haben Sie gerade das Stichwort Hitzschlag aufgebracht. Da würde ich ja auch als erstes dran denken. Eine lange Wandertour, man ist draußen.
Richtig.
Man hat sich vielleicht verschätzt mit der Länge der Tour, kommt nicht rechtzeitig heim, es ist anstrengend, es ist ein Sommertag. Wie ist das mit dem Hitzschlag? Erklären Sie das ein bisschen. Wann tritt das ein und wieso haben Sie gedacht, naja, passt das hier, passt das nicht?
Ja, also der Hitzschlag generell ist etwas, das gar nicht so selten ist an einem heißen Sommertag, wenn man keine Kopfbedeckung trägt, wenn man sich der Hitze aussetzt oder wenn man zusätzlich auch eine starke körperliche Aktivität macht, kann so ein Hitzschlag schon vorkommen. Das ist eine Überhitzung des Körperkerns, wodurch auch manche Körperfunktionen gestört sind. Das kann sich mit Übelkeit, mit Erbrechen, kann sich mit in diesem Fall eben typisch Bewusstseinsveränderungen, Bewusstseinstrübung äußern. Aber, das große Aber, wieso kollabiert jemand um 21 Uhr, nachdem die Sonne dort schon längere Zeit untergegangen ist und nicht während der Exposition, also während er der Hitze ausgesetzt ist? Also es blieben schon Restzweifel, es blieben Unklarheiten, ob da nicht noch mehr dahinter stecken könnte. Der Hitzschlag wäre um 15 Uhr plausibler gewesen als um 21 Uhr.
Können Sie denn, wenn es ein Hitzschlag ist am Berg, da mit Ihrer Ausrüstung reagieren? Was machen Sie in so einem Fall?
Ja, wir versuchen die Körpertemperatur zu reduzieren, wobei man hier vorsichtig sein muss. In so einem Fall ist auch die Temperaturregulation des Körpers unter Umständen gestört und aus einer Überhitzung mit neurologischen Symptomen kann auch schnell eine Unterkühlung werden, wenn man dann das Kühlen oder das Verhindern der weiteren Überhitzung zu ernst nimmt oder zu lange fortführt. Wir haben eigentlich in so einer Situation wenig Möglichkeiten, eine Überhitzung jetzt irgendwie schnell in eine normale Körpertemperatur überzuführen, aber wir haben begonnen, die Patientin eben nicht mehr abzudecken. Also normalerweise sind die Bergretter sehr fokussiert, eine Unterkühlung zu verhindern, auch im Sommer, weil auch im Sommer im Gebirge kann eine Unterkühlung sehr schnell eintreten. Möglichkeiten zur Temperaturmessung hat man in der Regel jetzt, wenn man das nichtärztliche Personal eben meint. Das nichtärztliche Personal hat eben keine Temperaturmessvorrichtungen mit und kann eben sich da kein Bild machen, rechnet aber eher mit einer Unterkühlung. Die Patientin war in diesem Fall abgedeckt, zugedeckt und zusätzlich in einer Vakuummatratze in dieser Gebirgstrage gelagert. Diese Vakuummatratze kann man jetzt nicht rausnehmen, weil dann ist die Patientin nicht mehr gut gelagert, aber wir konnten einfach die Decken entfernen und dadurch, Gott sei Dank, eine leichte Temperaturreduktion, einen Rückgang der Körpertemperatur messen. Wir haben das kontinuierlich gemacht und siehe da, mit dem Rückgang der Körpertemperatur normalisierte sich auch der Herzschlag. Also von anfangs 140 Schlägen pro Minute ging es relativ zügig gegen 100 und auch diese maschinenartige Atmung normalisierte sich stetig.
Es ist interessant, dass Sie das gerade nochmal so anschaulich erzählt haben, dass sozusagen eigentlich das erste Bestreben der Bergretter ist, die Temperatur in der Person oder im Menschen zu halten. Es wird kühl, es ist nachts, lieber zudecken, lieber einpacken, bevor die Körperwärme ich sage jetzt mal, entfleucht oder verschwunden genau. ist. Hier war es jetzt genau andersrum. Sie haben die Decken wieder runtergenommen, weil sie ja diese 41 Grad gemessen hatten und die Patientin überhitzt war und nicht noch in viele Decken eingewickelt sein sollte. Als das alles klar war, haben Sie sich ja vermutlich Richtung Tal bewegt. Wie muss man sich das vorstellen? Wie viel Menschen haben dabei geholfen? Wie groß war die ganze Mannschaft, die da jetzt langsam bergab stieg mit der Patientin?
Das ist ein großer Trost. Das ist wirklich ein großer Trost, der da langsam so gegen Tal strebt. Zu diesem Einsatz sind 28 Bergretter inklusive zwei Alpinpolizisten aufgestiegen ursprünglich. Die Alpinpolizei ist in so einem Fall immer mit dabei, ist auch Teil der Mannschaften, man könnte neumodern sagen embedded in die Bergrettung. Und die braucht man auch, weil man braucht zum Sichern einer Gebirgstrage am Seil 6 bis 8 Personen, um sie zu führen. Die anderen sind damit beschäftigt, weiter unten vielleicht neuerlich Stände aufzubauen, wenn die Trage kommt, dass man die dann übernimmt und ans nächste Seil hängt. Die dritte Mannschaft ist damit beschäftigt, den vorletzten Stand weiter oben. Also ein Stand ist immer ein Sicherungspunkt, von dem aus abgeseilt wird, den letzten Stand oben abzubauen und an der Trage vorbei, dann weiter nach unten zu laufen und den übernächsten dann weiter unten aufzubauen. Also das ist so ein eingespielter Rhythmus, seiltechnisch, und dazwischen wird die Patientin versorgt, und wir haben das eigentlich weitgehend versucht, auch sehr flüssig im Gehen zu machen. Also auch unsere Überlegungen fanden während des Transports statt. Wir haben versucht, möglichst wenig Zeit zu verlieren und wieder näher an die Zivilisation zu kommen.
Wenn ich mir das so vor dem inneren Auge vorstelle, wie Sie da mit der ganzen Mannschaft und dem ganzen Tross langsam bergab gegangen sind mit dieser Trage, auch noch mit den drei anderen Wanderern, mit der Patientin, das logistisch und ja auch körperlich sehr anstrengend ist. Eine kleine Zwischenfrage zu Ihnen persönlich. Gehen Sie jetzt dreimal die Woche ins Fitnessstudio oder gehen Sie jedes Wochenende auf den Berg, um sich fit zu halten? Das ist ja wirklich kräftezehrend.
Naja, das gehört zur Gesamtrechnung irgendwo. Wenn man die Affinität für die Aktivitäten in den Bergen nicht mitbringt, dann ist man auch in so einer Organisation falsch. Was nicht heißt, dass alle Stellen durchtrainiert sind, aber es heißt, dass die Freude an der Bewegung am Berg durchaus das verbindende Element ist, zu dem sich die Gruppen auch immer wieder treffen für Übungszwecke oder einfach um gemeinsam Aktivitäten zu machen. Das heißt, der Level der Fitness ist sicher innerhalb dieser Mannschaften noch einmal sehr heterogen. Also es gibt ja auch Ultrasportler, aber eine gewisse Grundfitness wird schon vorausgesetzt, ja. Und dafür ist man einfach auch aktiv. Also das wird jetzt nicht, das ist nicht, wird nicht im System vorgehalten, wie man sich zu bewegen hat oder dass es hier zu gemeinsamen Trainingssessions kommen muss regelmäßig. Aber es ist eine interessante Frage. Aber ja, es sind alle halbwegs fit, die da mitmachen wollen, weil sonst können sie da auch nicht mitmachen und sonst macht es ihnen auch keinen Spaß, hier mitzumachen.
Und wie ist das bei Ihnen persönlich? Sie gehen oft auf den Berg und das schon seit Kindheit an, deswegen... Ja, können Sie es einfach.
Seit Kindheit an natürlich viel zu wenig, weil es im Leben noch andere Bedürfnisse, familiäre und berufliche, zu stillen gibt. Aber natürlich mit großer Lust am Bergsport generell, sommers wie winters.
Wie lang hat das Ganze denn gedauert, bis Sie im Tal waren?
Also von meiner Ankunft weg dann in etwa 2,5 Stunden. Der Transport ins Tal war sehr gleichförmig, wenn auch mit einer klinischen Besserung der Patientin. Sie hat sich immer weiter stabilisiert und so konnten wir sie dann um circa 2 Uhr früh einem bodengebundenen Notarztrettungsmittel übergeben im Tal.
Das heißt, da kommt dann eine Notärztin oder ein Notarzt und übernimmt und bringt die Patientin in die Klinik?
Genau. Ja. Eine Notärztin hat sie übernommen und hat sie ins nahegelegene Kreisspital, würde man bei Ihnen sagen, ins nahegelegene Krankenhaus gebracht, wo sie dann weiter versorgt wurde.
Was haben Sie denn erfahren, wie es ihr weiter ergangen ist? Das war ja mit dem Transport in die Klinik nicht getan. Das ging ja noch relativ spektakulär weiter, der ganze Fall.
Ja, Also, man muss sie ein bisschen ausholen. Die Patientin war zu dem Zeitpunkt, wo wir sie angetroffen haben, eigentlich an der Grenze zur Intubationspflicht. Das heißt, wenn ein Patient oder eine Patientin nicht ausreichend reagiert und vom Bewusstsein stärker eingetrübt ist, ist es eine notärztliche Technik, diese Patienten Schutz zu intubieren und zu beatmen. Das heißt, einen Beatmungsschlauch einzuführen, um zu verhindern, dass bei einem eventuellen Erbrechen dieses Erbrochen in die Lunge gerät. Das ist aber etwas, was am Berg sich noch einmal sehr viel differenzierter darstellt. Um so etwas zu tun, muss eine Logistik dahinter stehen, die das erlaubt. Es muss genug Sauerstoff, genügend Medikamente, ein Beatmungsgerät oder eine händische Beatmung über Stunden sichergestellt werden. Das heißt, sowas überlegt man sich sehr gut, ob man etwas derartig Komplexes und auch mit Risiken verbundenes draußen in der Wildnis macht. Wir haben uns dagegen entschieden, weil die Patientin dann doch noch Schutzreflexe gezeigt hat und sehr stark Abwehrreaktionen auch geboten hat. Und so wurde die Patientin dann von der Notärztin übernommen, weiterhin so weit bewusstseinsgetrübt, dass hier dann bei der Ankunft im Krankenhaus im Schockraum eine Intubation vorgenommen wurde. Das heißt, die Patientin wurde dort in den künstlichen Tiefschlaf versetzt und intensiv medizinisch betreut.
Wie ging es ihr denn körperlich? Da gab es ja ein paar Organe, denen es dann gar nicht mehr so gut ging. Ja. Welche waren das?
Routinemäßig macht man bei einer Aufnahme ins Spital, insbesondere bei sogenannten Intensivpatienten, dann eine sehr umfangreiche Labordiagnostik. Und diese Labordiagnostik hat gezeigt, dass die Leberfunktion, die Nierenfunktion sehr stark eingeschränkt waren und zusätzlich die sogenannten Entzündungswerte, also Parameter im Blut, die auf Entzündungsreaktionen oder inflammatorisches Geschehen hinweisen, stark erhöht waren. Also wir sprechen hier von einem Multiorganversagen, von einem Nierenversagen, einem Leberversagen, einem Passagieren, also in dem Fall einem, das sich zurückgebildet hat. Aber das kann durchaus im Rahmen eines Hitzschlags auftreten, aber die hohen Entzündungswerte ließen da noch auf weitere Fragezeichen hochkommen.
Wie findet man denn den Entzündungsherd? Da gibt es ja wahrscheinlich ein fieberhaftes Suchen, wo der ganze Körper von oben nach unten durchgescannt wird.
Genau. In diesem Moment wurde dann eine Computertomographie des gesamten Körpers angefertigt. Natürlich hätte man bei einem Hitzschlag jetzt einmal vorrangig den Kopf angeschaut, ob dort irgendwelche Zeichen vorhanden sind, die andere Ursachen dann noch plausibler machen oder andere Ursachen ausschließen können. In diesem Fall wurde ein Ganzkörper-CT, eine Ganzkörper-Computertomographie durchgeführt, ohne dass man dabei irgendetwas gefunden hätte. Also typischerweise sind solche Entzündungsherde im Körper dann zum Beispiel ein Harnwegsinfekt oder eine Pneumonie, eine Lungenentzündung, die dann so starke Anstiege der Entzündungszeichen machen können und letztendlich auch eine zweite Erklärung sein können für die hohe Körpertemperatur.
Aber irgendwas musste sie ja haben, die Patientin, auch wenn man jetzt im CT nichts gesehen hat.
Genau, man hat ihr zusätzlich Antibiotika verabreicht und in weiterer Folge auch Blutkulturen, also Untersuchungen, ob jetzt im Blut sich Bakterien nachweisen lassen, durchgeführt. Diese Blutkulturen brauchen einige Tage, um ein Ergebnis auszuwerfen, blieben aber aufgrund dieser initialen Antibiotikagabe auch ergebnislos. Und so hat man in einem zweiten Durchgang noch einmal eine Computertomographie angefertigt und da kam es zu einem Hinweis eines möglichen Entzündungsherdes im Körper. Die Patientin trug eine Menstruationstasse, ein Menstruationscup. Das ist eine Vorrichtung, eine Möglichkeit, die Regelblutung dort zu behalten, wo sie entsteht, muss aber regelmäßig gewechselt werden. Und dieses Cup wurde dann vom Gynäkologen entfernt und blieb dann als möglicher und auch als wahrscheinlicher Entzündungsfaktor oder Entzündungsherd übrig. In der Anamnese konnte man dann erfragen, dass dieses Cup womöglich bis zu einer Woche nicht gewechselt wurde. Und das macht dann schon eine Entzündung in diesem Bereich sehr wahrscheinlich. Und diese Entzündung hat dann offensichtlich auch auf den ganzen Körper übergegriffen.
Könnte man das sich so vorstellen, dass diese Menstruationstasse der Ausgangsherd war, wie Sie gesagt haben, und dass es dann ja in den ganzen Körper wie eine Blutvergiftung, ich sage jetzt mal, Bakterien gestreut hat, dass das so die Entzündung angeheizt hat?
Genau, das war die Arbeitshypothese dann und vielleicht auch eine Erklärung dafür, dass die Patientin schneller als ihre Begleiter neurologische Auffälligkeiten oder Krankheitssymptome am Berg bekommen hat, weil sie schon beeinträchtigt war, möglicherweise zu diesem Zeitpunkt von einer generalisierten Entzündung, von einer Blutvergiftung im Körper, wo dann der Hitzschlag noch dazu kam und dann zu diesen alles auslösenden Trigger dargestellt hat.
Wie ging es mit der jungen Frau weiter? Wie lange blieb sie in der Klinik? Wie wurde sie therapiert? Wie war der Verlauf?
Die junge Frau blieb dann noch einige Tage an der künstlichen Beatmung, bekam Nierenwäsche, also eine Dialyse und weiterhin antibiotische Therapie und hat sich zum Glück sehr gut entwickelt. Also die Beatmung, die künstliche Beatmung, der künstliche Tiefschlaf konnten nach wenigen Tagen beendet werden. Die Nierenwäsche ebenfalls und nach circa 2 Wochen konnte die Patientin nach Hause entlassen werden. Also alles in allem, wie man es zum Glück ja sehr oft sieht bei jungen Patienten, ein zufriedenstellender weiterer Verlauf, eine schnelle Genesung, aber doch eine sehr, sehr schwerwiegende initiale Erkrankung.
Und was würden Sie als Fazit aus diesem Fall für sich selber mitnehmen oder anderen mitgeben wollen?
Das Fazit aus diesem Fall betrifft 2 Dinge. Zum einen, wie wichtig es ist, am Berg auch Diagnostik betreiben zu können. Das ist etwas sehr Schwieriges, weil die Apparaturen für eine ordentliche Diagnosestellung schwer sind, teuer sind und nicht so schnell verfügbar. Aber umso wichtiger, ohne eine Temperaturmessung wären wir da draußen nicht draufgekommen, was die Patientin hat. Und zum Zweiten war es wieder ein Lehrstück dafür, dass man unter solchen Bedingungen auch nicht alles an Therapie machen kann. Man kann die Patientin nicht mit kalten Infusionen kühlen, weil man davon einfach nur eine mit hat. Und die Menge von einem 1/2 Liter Infusion reicht einfach bei weitem nicht, um eine Patientin zu kühlen. Wir können sie nicht in künstlichen Tiefschlaf versetzen, weil wir diesen dann nicht über viele Stunden aufrechterhalten können. Und das sind alles limitierende Faktoren, die die Medizin unter solchen Bedingungen etwas verändern und dazu führen, dass Entscheidungen anders getroffen werden. Das ist mein Fazit, mein medizinisch-fachliches Fazit.
Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.